Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Reutlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören.
Ich werde ihm folgen, egal wohin er geht. Und ich werde immer in seiner Nähe sein. Nichts kann mich von ihm fernhalten. Er ist mein Schicksal. Mit diesen Worten aus diesem älteren Film Sister Act möchte ich euch auch ganz herzlich begrüßen zum Thema Jüngerschaft. Und ich finde es spannend, was diese Nonnen singen. Ich möchte ihm folgen, egal wohin er geht. Und ich finde es auch interessant, was wir auch in der heutigen Zeit singen, was wir immer wieder auch im Worship singen. Mir ist ein Lied in den Sinn gekommen, das ganz neu von ICF Zürich rauskommt oder rausgekommen ist. Das Lied heißt Go. Das haben wir vor 2 Wochen, haben wir es hier das erste Mal gesungen. Und in diesem Lied heißt es, I will go, 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 wherever you lead me. Wherever you want me. Your ways are higher than mine. Das Thema Jüngerschaft beschäftigt mich schon eine ganze Zeit lang. Und manchmal bei solchen Liedern, wenn ich dann, also bei diesem Go, als ich das erste Mal gehört habe, war mein erster Gedanke so, will ich das eigentlich wirklich? Ja, ich werde dorthin oder ich möchte dorthin gehen, wo du mich hinführst. Egal wo du mich haben möchtest, dort möchte ich hingehen. Und ich habe selber bei mir gemerkt, hey, wenn ich dieses Lied singe, meine ich das dann eigentlich auch so. Und vielleicht kommt ihr heute Abend auch her oder seid hergekommen, Jüngerschaft, Jünger was? Was soll dieses Thema eigentlich bedeuten? Was sind Jünger, was ist ein Jünger? Sind die Jünger, sind es irgendwie die besseren Christen? Ist es die Sonderausstattung wie beim Auto, ja, die High Class-Ausstattung, sind Jünger die, die es halt irgendwie ein bisschen mehr drauf haben? Sind Jünger die, die noch ein bisschen frommer sind als so die anderen? Diese Frage habe ich mir irgendwie schon ziemlich oft gestellt. Jüngerschaft, dieser Begriff, mit dem kann man ja mal irgendwie relativ wenig anfangen. Aber ist Jüngerschaft, ist Jüngersein irgendwas für Superchristen? Und ich habe mir schon ganz oft so die Frage gestellt, gibt es eigentlich überhaupt diesen Unterschied? Gibt es Christen und gibt es Jünger? Gibt es da irgendwie eine Steigerung? Sind Jünger, darf man sich ab einem Jahr Bibelschule dann Jünger nennen? Oder keine Ahnung, welche Qualifikationen braucht man als Jünger? Oder sind Jünger die mit der Ausstattung für den geländegängigen schmalen Weg, der in der Bibel beschrieben wird, die Leute, die das halt drauf haben, so sich auf diesem schmalen Weg zu bewegen. In der Bibel steht, im Neuen Testament steht 269 Mal der Begriff Jünger. 3-mal steht der Begriff Christ oder kommt der Begriff Christ vor. Der Begriff Christ war eigentlich am Anfang der Gemeinde war die Bezeichnung, als das irgendwie mit dieser Judensekte, als das nicht mehr, dieser Begriff nicht mehr gepasst hat, dann haben sie die Leute Christen genannt. Aber so der eigentliche Begriff, den auch Jesus ganz oft verwendet hat, war dieser Jünger. Und bei diesem, deshalb habe ich die 2 Liedtexte eigentlich am Anfang auch genommen. Ich finde, es ist manchmal so ein Thema, was ganz schnell Druck in uns aufbaut. ja, du solltest irgendwie besser sein, als du vielleicht bist, oder du solltest irgendwie frommer sein, als du momentan gerade unterwegs bist. Und deshalb werde ich versuchen, an dem Abend, in der Predigt, so ein bisschen dem nachzuspüren, was heißt eigentlich, ein Jünger zu sein, was heißt es in der Bibel und was sagt eigentlich Jesus dazu. So, Sieghard hat vorher schon den Missionsbefehl erwähnt aus Matthäus 28, wo Jesus sagt, darum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Das ist eigentlich der Befehl, das sagt Jesus, macht zu Jüngern. Er sagt nicht, macht zu Christen, macht zu Hauskreis- oder Small Group-Besuchern, macht zu Gottesdienstbesuchern, macht zu netten Menschen oder was auch immer, sondern er sagt ganz klar, macht zu Jüngern. Von dem her denke ich schon mal an dem Punkt, sind wir alle angesprochen. Und wer heute kommen ist und sagt, ja, so fromm bin ich gar nicht, dass es für einen Jünger reicht, muss ich dich leider enttäuschen. Ich glaube, mit Jünger sind wir nämlich wirklich alle gemeint. Egal, ob wir das so sehen oder nicht. Jünger heißt im Griechischen matathetes, spannendes Wort, matathetes, der Lernende, der Schüler, der Nachfolger. Ein Jünger ist jemand, der lernt, der einem Meister nachfolgt. So war das bei Jesus in dieser Zeit. Es gab Meister und es gab Jünger. Und die Jünger sind, so auch die Jünger von Jesus, die sind Jesus auf Schritt und Tritt nachgefolgt, sind mit ihm gegangen, haben mit ihm gegessen, haben ihm zugehört. Er hat sie gelehrt und sie haben von ihm gelernt. Jünger wird auch noch als aus dem Lateinischen Discipulus, Disziplin steckt da dahinter, auch der englische Begriff Disciple und Nachahmer genannt. Und wenn wir diesen Begriff hören, Jünger, das ist von uns relativ weit weg, ja, wir haben keine Großmeister mehr, die dann irgendwie kommen und sagen, komm mal mit mir mit, wir gehen jetzt ein Jahr oder zwei Jahre sind wir unterwegs und du lernst jetzt von mir. Am besten kann man es vielleicht noch im Handwerk nachvollziehen, da gibt es sogar noch diese Begrifflichkeiten Meister und Geselle eben oder Auszubildender, wo man eine Zeit lang in diesem Betrieb mit unterwegs ist. Ernst Günther Wenzler, das ist ein Mitchrist von der Süddeutschen Gemeinschaft, da habe ich ein Zitat von dem gefunden, eine versuchte Definition von Jüngerschaft. Ich lese euch mal vor. Jüngerschaft ist der lebenslange Prozess eines Menschen, der sein Leben Jesus Christus anvertraut hat, in welchem er auf die Vorgaben Jesus hört und konsequent lernt, das Gehörte zu praktizieren. Ziel ist ein christusgemäßes Leben, Denken, Reden und Tun zur Ehre Gottes und als Zeugnis für die Welt. So wie wir das eben alle machen, ja, so wie wir das alle in Perfektion beherrschen. Ich finde diese Definition mal grundsätzlich gar nicht schlecht. Ja, und ich finde, sie enthält ziemlich viel, wo man mal drüber nachdenken kann. Aber ich finde auch diese Definition, wenn ich die lese, habe ich sofort den Eindruck, das werde ich in 100 Jahren nicht schaffen. Ja? Ich werde in 100 Jahren mein Denken, Reden und Tun nicht komplett so haben, wie das Jesus oder wie das vielleicht auch in der Bibel gefordert wird. Und ich finde es trotzdem eine gute Definition, nämlich vor allem der erste Satz, Jüngerschaft ist der lebenslange Prozess eines Menschen. Jünger zu sein, endet eigentlich nie, oder der Jünger zu werden und es einzuüben. Es gab mal einen Forscher, Engel hieß der, der hat die Engelskala entwickelt. Vielleicht können wir die kurz einblenden. Und er hat sich mal so überlegt, wie ist eigentlich so dieser geistliche Werteprozess oder der geistliche Werdegang von jemand angefangen, der mal 0,0 vom Glauben weiß, der vielleicht sogar alles ablehnt, der alles Übernatürliche überhaupt leugnet. Und bitte diese Skala nicht so als Werteskala verstehen und sagen, aha, wenn man mal so im Gelben ist, dann hat man es irgendwie geschafft. Und die Schwarzen, das sind eher die Loser. Ja, die haben es noch nicht so ganz verstanden. So die wichtige Sache, die darin steckt, finde ich, ist so diese Erkenntnis bei Null, persönliche Lebensübergabe, Wiedergeburt, Glaube an Jesus, da hört es nicht auf. Manchmal habe ich den Eindruck, wir als Christen haben genau diese Vorstellung. Wir sagen, so, jetzt sind wir Christen, jetzt bin ich vielleicht schon 25, 30, jetzt habe ich es eigentlich mal geschafft, jetzt kann ich mich mal locker zurücklehnen, jetzt bin ich eigentlich schon recht. Und diese Skala zeigt einfach, dass es ein Prozess ist, auch in dieser Jüngerschaft zu wachsen, in dieser Jüngerschaft vorwärts zu gehen und in dieser Jüngerschaft, in dieser Nachfolge von Jesus immer wieder neue Dinge zu entdecken. Und wer sagt, ich bin jetzt irgendwie fertig, ich habe es jetzt geschafft, der hat, glaube ich, was Wesentliches nicht verstanden, was auch Jesus so immer wieder durch die Bibel uns vermittelt. Es ist ein Prozess, es ist ein zeitaufwendiger Prozess und so dieser Prozess soll uns immer näher zu dem führen, was Jesus eigentlich auch für uns, für unser Leben vorhat. Was ist also Jüngerschaft? Jüngerschaft ist ein Reifeprozess, habe ich gerade gesagt. Jüngerschaft hat was mit Beziehung zu tun. Beziehung zu Jesus, Beziehung zu dem, dem wir nachfolgen. Und Jünger sind Nachfolger. Nochmal als Verdeutlichung. Jünger sind Nachfolger. Vielleicht kennt ihr diese Aufkleber, die Autoaufkleber. Die waren mal, glaube ich, so in die 80er vielleicht irgendwie sowas. Folgen Sie nicht mir, folgen Sie Jesus. Stand mal, gab es auf dem Auto. Die englische Version habe ich auch noch abgebildet. Folgen Sie nicht mir, folgen Sie Jesus. Ich glaube, genau da liegt eigentlich ein relativ großes Problem beim Begriff Jünger sein. Es gibt Leute, die folgen oder die sehen eben uns, wie wir leben als Christen. Und das ist vielleicht das Einzige, was sie von Jesus, von Gott jemals sehen werden. Und wenn ich sage, also mir brauche ich jetzt nicht nachfolgen, ja, sondern folge lieber Jesus nach, dann sagt man eigentlich genau das Gegenteil, was Jesus uns in der Bibel anweist. Er sagt, werdet mir ähnlich, werdet gleich, werdet ähnlich wie ich. Und deshalb können wir auch nicht uns zurücklehnen und sagen, naja, das passt schon, aber eigentlich ist es eigentlich nichts für mich. Ich bin Fußballfan und ich sage auch immer noch, welchen Club ich gut finde, das ist der VfB Stuttgart und ich hoffe, dass dieser Club noch lange trotzdem weiterhin in der ersten Bundesliga spielt. Und es ist die eine Sache, im Stadion oder daheim vorm Fernseher zu sitzen, die Chipstüte in der Hand, den VfB-Schal um den Hals, das Bier in der Hand vielleicht und dann diesen Verein anzufeuern. Zu sagen, jawohl, ich bin Fan von diesem Verein, jetzt rennt mal schneller, gebt mal Gas, ihr Pfeifen. Und so ab Tabellenplatz 14, 15, da gehe ich mal nicht mehr ins Stadion, ja, weil das finde ich nicht mehr so spannend, kann man ja auch so vertreten. Das ist ein Fan. Ein Fan sitzt auf der Tribüne und sagt, wow, der hat aber schöne Beine, wow, durchtrainiert, ja, super Body, rennt wie wild auf dem Spielfeld umher. Aber selber, ja, jeden Tag stundenlang im Studio zu schuften, jeden Tag stundenlang Freistöße trainieren, was auch immer, das wäre mir dann schon zu viel. Und es gibt diese Initiative Not a Fan, es gibt auch einen tollen Film und ein tolles Buch dazu, wo genau dieses Thema aufgerissen wird. Wir sollen keine Fans von Jesus sein. Wir sollen nicht so mit den Bibelverse hier, jawohl, Johannes 3, Vers 16, ja, yeah, durch die Gegend rennen oder sonst was, sondern Jesus sagt, hey, ich möchte keine Bewunderer haben. Ich möchte niemanden, der auf der Tribüne sitzt und mich cool findet. Ich möchte Leute, die auf dieses Spielfeld gehen und genauso um jeden Ball kämpfen. Mahatma Gandhi hat mal gesagt, Ich würde als erstes vorschlagen, dass ihr christlichen Missionare und überhaupt alle Christen anfangen müsstet, mehr wie Jesus Christus zu leben. Er hat irgendwie auch diesen Missstand festgestellt, dass das, was Leute vielleicht sagen, was sie singen, was sie von sich geben und das, was nachher gelebt wird, dass das irgendwie nicht so zusammenpasst. Und ich habe mir mal überlegt, wenn wir überhaupt mal uns Gedanken über Jüngerschaft machen, dann mal zu gucken, wie eigentlich Jesus dieses Thema gelebt hat, wie Jesus diese Beziehung mit seinem Vater gepflegt hat. Und ich habe da mal drei Punkte rausgesucht, wie lebte Jesus. Und er hat als erstes ständig nach dem Willen Gottes gefragt. Ich habe jetzt relativ viele Bibelstellen dabei, einfach, weil ich denke, das zeigt es einfach ganz gut, so wie Jesus auch mit dem Thema oder mit seinem Leben umgegangen ist. Wie der Vater mich gelehrt hat, das rede ich. Er fragt Gott, was willst du, dass ich weitergebe? Was habe ich von dir gelernt? Das möchte ich weitergeben. Wenn ich nicht die Werke meines Vaters tue, so glaubt mir nicht. Und er hat in seiner dunkelsten Stunde gesagt, Gott, Vater, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Nicht das, was ich will, soll geschehen, sondern ich möchte nach deinem Willen fragen. Der zweite Punkt, Jesus war es immer mega wichtig, die Beziehung zu Gott, zu seinem Vater zu leben. Ganz oft lesen wir in der Bibel, Jesus hat gepredigt, ja, er ist oft wie ein Star auch gefeiert worden, die Leute haben ihm zugejubelt, ja, er hätte das sicher noch viel mehr auskosten können. Aber was hat er getan? Er ist mit seinem Boot auf die andere Seite gefahren und hat erstmal die Ruhe gesucht. Er hat die Beziehung zu Gott gepflegt, er hat gebetet, er hat gefastet, er hat gefragt, Gott, was möchtest du weiter? Und früh morgens, als es noch sehr dunkel war, stand er auf und ging hinaus und ging fort an einen einsamen Ort und betete dort. Diese Beziehung zu Gott zu pflegen, das war Jesus mega wichtig. Der dritte Punkt ist, dass Jesus nicht aus eigener Kraft gelebt hat. Er hat gesagt, ich kann nichts von mir selber tun. Ich kann nicht aus eigener Kraft leben. Meine Lehre ist nicht mein, sondern dessen, der mich gesandt hat. Ja, er ist nie hingestanden und hat gesagt, wow, ich bin der Superguru. Er hat nie einen Zweifel dran gelassen. All das, was er tut, all das, was er lehrt, das kommt von Gott. Und er gibt nur das weiter. Und er sagt sogar, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht. Und so diese drei Punkte, denke ich, die sind eigentlich maßgeblich auch für uns, wenn wir uns mit dem Thema Jüngerschaft beschäftigen. Das Fragen nach dem Willen Gottes, die Beziehung leben und es nicht aus der eigenen Kraft, das Versuchen, ein guter, ein treuer Jünger zu sein. Und da möchte ich so die Parallele schlagen von Jesus zu uns, zu mir ganz persönlich, Jüngerschaft und ich. Wie sieht es bei mir aus? Wie ernsthaft frage ich nach dem Willen Gottes? Ich habe es vorher bei diesen Liedtexten vorgelesen. Ja, wenn ich sage oder singe, Gott, wo immer du mich haben willst, dort möchte ich hingehen. Ja, dieses, wo du mich haben möchtest, geht aber nicht nur bis hier rüber zum Burger King. Es kann auch sein, dass das wo ganz anderes sein wird. Und bin ich bereit, diese Schritte wirklich zu gehen? Wenn Gott zu mir sagt, geh nach München, geh nach irgendwo hin, geh nach Timbuktu, irgendwo in den Busch, bin ich dann auch noch bereit, nach dem Willen Gottes zu fragen? Und da glaube ich, Jüngerschaft kostet uns auch immer wieder was. Jüngerschaft kostet uns. Dietrich Bonhoeffer hat in seinem Buch, in seinem wirklich guten Buch Nachfolge, hat er das so ausgedrückt, wenn uns Nachfolge nichts kostet, dann ist es billige Gnade. Dann ist es ist das Evangelium verschleudert, weil Gott und Jesus sagt, mach zu Jüngern, mach zu meinen Nachfolgern. Mutter Teresa hat eine Aussage getan, Jesus nachzufolgen ist einfach, aber nicht leicht. Liebe, bis es weh tut, und dann Liebe weiter. Und ich denke, sie hat gewusst, von was sie spricht. Sie hat in den Slums in Indien, in Kalkutta gearbeitet. Und sie sagt, Jesus nachzufolgen ist eigentlich einfach, aber nicht leicht. Und es wird nicht immer leicht sein, Jesus nachzufolgen. Und wenn wir ernsthaft nach dem Willen Gottes fragen, dann glaube ich, dass das Konsequenzen haben wird für unser Leben, für unsere Entscheidungen, vor allem wie wir uns entscheiden. Ich möchte euch ein kleines Beispiel geben, wie wir das schon erlebt haben. Ich habe mal früher eine Schreinerausbildung gemacht, habe dann auch eine Zeit lang in dem Beruf gearbeitet. Und dann war es so, mein Chef, der ging dann in Ruhestand, hat das Alter erreicht und er hat zu mir gesagt, hey, ich mache dir ein Angebot. Ja, der hat keine Kinder, keine Nachfahren. Und er hat gesagt, mach deine Meisterschule. Da hätte ich, glaube ich, nur 3-4 Jahre gebraucht, bis ich das dann abgeschlossen hätte. Und dann schenke ich dir die Schreinerei. Ja, du kannst dies übernehmen. Ich brauche das nicht mehr, ich möchte nur ein bisschen basteln und so weiter nebenher. Und ich schenke dir die ganze Schreinerei mit allen Maschinen, mit allem, was da ist. Ich habe zuerst gedacht, cool. Wann kriegt man schon mal so eine Schreinerei geschenkt? Kommt wahrscheinlich nicht so oft vor im Leben. Und Uli und ich, wir haben dann gesagt, gut, das überlegen wir uns. Haben dann ganz lange drüber nachgedacht und haben auch gebetet und Gott wirklich gefragt, Gott, ist es das, was du von uns möchtest? Und wir haben dann beide das Gefühl gehabt, dass es eben nicht der Fall ist, dass wir dieses Angebot nicht annehmen sollen, dass Gott uns irgendwie ja, so das Gefühl hat, dass Gott uns sagt, das ist nicht das, was ich mit euch vorhab. Und deshalb, das hat mich damals wirklich sehr, sehr, sehr herausgefordert. Deshalb erzähle ich das euch auch, weil das so eine Situation in meinem Leben war, wo es für mich wirklich nicht leicht war, diesem Willen Gottes zu folgen. Weil ich mir eigentlich gedacht habe, so menschlich gesehen ist es das Angebot, ja, das wird nie wiederkommen. Und wir hatten trotzdem den Eindruck von Gott, es nicht zu tun. Und wir haben es dann auch nicht angenommen, dieses Angebot, und haben in der Situation diese Entscheidung oder diesem Willen Gottes vertraut, dass es dann die gute und die richtige Entscheidung sein wird. Ich könnte euch viele Beispiele erzählen, wo das wahrscheinlich nicht so gelaufen ist, wo ich vielleicht anders entscheiden sollte. Das war ein Beispiel, wo mir das damals super wichtig wurde, dass es nicht immer einfach ist, Jesus nachzufolgen und nach dem Willen Gottes zu fragen. Und trotzdem glaube ich, dass, wenn wir das tun, dass Gott noch bessere und noch spannendere Dinge für uns bereithält. Der zweite Punkt, die Beziehung leben. Das ist zum Beispiel ein Punkt, mit dem tue ich mich manchmal richtig schwer. So die Beziehung zu Gott, zu Jesus zu pflegen, wie es vorher in der Bibelstelle war, er ging frühmorgens raus. Frühmorgens ist schon mal ein schwieriges Wort. So, und ich merke aber, ja, wenn ich diese Beziehung zu Gott vernachlässige, dann macht es was mit mir. Und ich vernachlässige diese Beziehung relativ oft. Wenn ich viel zu tun habe, wenn ich spät ins Bett komme, ja, dann ist es immer oder oft das Erste, was ich morgens dann streiche. Vielleicht geht es euch auch manchmal so. Ja, das ist ein Punkt, da tue ich mich schwer. Und ich glaube trotzdem, dass diese Verbindung zu Gott ein sehr, sehr wichtiger Punkt für uns als Nachfolgende ist. Ich habe euch eine Olive mitgebracht, Olivenbaum, ich liebe Oliven. Und bei diesen Oliven oder bei allen Pflanzen ist es so, solange diese Früchte oder Blüten, wenn sie mal welche hat, oder auch Äste und Blätter, solange die an diesem Stamm dran sind, solange ist alles gut. Und Jesus macht dieses Beispiel mit dem Weinstock und den Reben in der Bibel. Wir nehmen mal die Olive, die ist auch gut. Und solange da kommen schon kleine Blüten und nachher die Früchte, solange die mit diesem Baum verbunden sind, sind die fit, sie sind stark und sie bringen auch Frucht. Wenn ich hergehe und sage, ich reiße jetzt mal hier so ein Ast ab, so ein Ästchen, spätestens morgen fängt er so das Welken an und er hat keine Power mehr, er kann keine Früchte mehr bringen. Und deshalb ist, glaube ich, für uns als Christen, als Jünger, als Nachfolger unglaublich wichtig, an dieser Beziehung zu bleiben. Weil dann ist es auch kein Druck oder kein, ja, die Olive, die sagt sich nicht jeden Tag, ich muss jetzt Früchte bringen, ich muss jetzt meine Oliven hervorbringen, sondern das passiert dann von ganz alleine. Und das verspricht Jesus auch in der Bibel. Wenn du an mir bleibst, wenn du in mir bleibst und ich in dir, dann wirst du Frucht bringen in deinem Leben. Und dann musst du dir auch nicht überlegen, dass diese Früchte besonders schwarz, besonders grün, besonders gelb, besonders was auch immer sind. Solange wir mit diesem Jesus verbunden sind, werden wir Frucht bringen. Und solange können wir Frucht bringen. Also der zweite Punkt, in Verbindung bleiben, glaube ich, ist ein wichtiger Punkt zum Thema Jüngerschaft. Der dritte Punkt, nicht aus eigener Kraft. Das ist für uns ja manchmal schwierig. Ja, wir machen gerne, sind selber verantwortlich, wir werkeln, wir machen. Aber dieser Punkt, glaube ich, ist unglaublich wichtig, wenn wir uns zum Thema Jüngerschaft auch diesen Druck ein bisschen ersparen wollen und rausnehmen möchten. Ich habe selber auch mal Sport gemacht, Fußball gespielt und ich bin nicht ganz so gut im Verlieren. Ich verliere nicht ganz so gerne und es war so in meiner Jugendzeit, das hat sich relativ bis in die späte Jugend reingezogen, war ich ein schlechter Verlierer. Also ich bin es immer noch, aber damals war es so, ich weiß nicht, ob ihr schon mal irgendwie in so frommen Sportvereinen irgendwie beteiligt wart, mitgespielt habt, da geht es nicht immer so fromm zu. Und ich war da auch ein guter Teil dazu. Ich habe, vor allem wenn die Schiedsrichter halt immer das genau falsch gesehen haben, die haben so einen Gerechtigkeitssinn, ich fand das nicht so cool und konnte mich auch nicht immer ganz so beherrschen. An einem Fußballspiel man macht ja immer so Andacht am Anfang, ja, da kommen alle dann in den Mittelkreis, man begrüßt sich, macht eine Andacht, Fair Play und so, und die habe ich halten dürfen. Und dann im Spiel, das war also ein ganz mieser Schiri damals, und also ich konnte eigentlich fast gar nicht anders, auf jeden Fall habe ich mich im Laufe des Spiels so tierisch aufgeregt, habe auch Sachen gesagt, die man nicht so sagen sollte vielleicht, auf jeden Fall, hat da manchmal wirklich Probleme gehabt, vor allem wenn es eher in Richtung Verlieren geht, war ich ein schlechter Verlierer. Und ich habe mir danach überlegt, super, am Anfang machst du hier eine fromme Andacht und nachher auf dem Spielfeld, das passt irgendwie nicht zusammen. Ja? Ich habe gemerkt, hey, irgendwas stimmt hier nicht mit dir. Und ich habe das lange versucht abzustellen, habe immer gedacht, oh, heute ganz ruhig. Ja, und so halt, wie es so ist, spätestens ab Minute 60, 70 wird man dann etwas gereizter. Und ich war da wirklich schlecht drin. Ich habe oft mich da mies verhalten. Und ich habe aber gemerkt, ich kann das, je mehr ich mir das vornehme, desto schlimmer wird es. Ich schaffe es einfach nicht aus eigener Kraft. Und ich war da ziemlich verzweifelt. Und ich habe dann zu Gott gesagt, eigentlich weiß ich, dass es echt ein blödes Verhalten ist, aber ich schaffe es einfach nicht. Und habe dann lange gebraucht, immer wieder dafür gebetet. Also ganz am Anfang habe ich davor immer betet, dass ich nicht verletzt werde. Am Schluss habe ich immer betet, dass ich heute nicht ausrascht. Und also ich kann immer noch nicht verlieren. Und ich habe immer noch, finde es cooler, wenn ich gewinne bei alle Spiele. Aber ich habe, und das glaube ich, das ist wirklich aus dieser, nicht aus eigener Kraft, wo Gott mich da verändert hat, ein Stück weit, dass ich diese Emotionen besser unter Kontrolle habe. Und das ist was wirklich niemals aus eigener Kraft passieren kann und passieren konnte. Vielleicht kennt ihr auch in eurem Leben solche Punkte, wo ihr denkt, da könnte man noch dran arbeiten. Shane Claiborne hat gesagt oder schreibt in seinem Buch, wie sähe die Welt aus, wenn wir ernsthaft glauben würden, dass, wie Paulus sagt, Christus in uns lebt. Er hat ein ziemlich krasses Buch geschrieben, dieser Claiborne. Ich muss verrückt sein, so zu leben, heißt es. Wer das mal gern lesen möchte, es lohnt sich. Wie sähe die Welt aus, wenn wir ernsthaft glauben würden, dass, wie Paulus sagt, Christus in uns, in mir lebt? Ja, wie sähe die Welt aus, wenn wir als Nachfolgerinnen und Nachfolger das wirklich ernsthaft glauben und erleben würden? Dass nicht mehr ich lebe, dass nicht mehr ich, wie es in Galater heißt, mein Leben durchziehen möchte, sondern dass Christus in mir lebt. Diese drei Punkte, die möchte ich euch einfach so heute Abend mitgeben. Diese drei Punkte oder Überlegungen. Fragen nach dem Willen Gottes, Beziehung leben und nicht aus eigener Kraft. Und dann denke ich oder hoffe ich, dass wir mit dem Thema Jüngerschaft etwas besser oder auch befreiter umgehen können. Nämlich, wenn ich weiß, Jesus lebt in mir und das hat er mir versprochen und das hat er mir zugesagt. Und ich bin nicht mehr der sich abstrampeln muss und versuchen, noch besser und noch frommer zu werden, sondern ich darf es einfach annehmen. Und ich darf das für mich annehmen, ich darf es für Leute in meiner Gemeinde annehmen und darf mit diesem Thema so umgehen. Und ich wünsche uns, ich wünsche jedem Einzelnen von euch, von uns, dass wir genau, wenn wir diese Lieder singen, wie dieses Lied Go, 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 dass wir das von ganzem Herzen singen können und dass es uns gelingt, mit dieser Hilfe von Gott, dass es uns gelingt, das für uns, für unser Leben ganz neu zu lernen. Und dass wir wirklich sonntags hinstehen können und es von ganzem Herzen mitsingen können. I will go, 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 wherever you lead me, wherever you want me, I will go. Und Jesus, ich danke dir, dass wir in dir so einen genialen Meister haben, so einen genialen Gott haben, der uns dieses Vorrecht gibt, so zu werden wie er und der uns es überhaupt gestattet, dir nachzufolgen. Und ich danke dir, dass du uns in der Bibel immer wieder ermutigst, auch diese Schritte zu gehen, dass du uns ermutigst und uns immer wieder auch anspornst, dir nachzufolgen, dass du uns sogar zusagst, wir werden, wenn wir das ernsthaft tun, wir werden Dinge vollbringen, die du getan hast. Wir werden die gleichen und noch mehr Dinge vollbringen, die du gemacht hast. Und ja, ich finde es genial und ich danke dir, dass du uns herausforderst in dieser Nachfolge, dass du uns herausforderst, aufhören, Fans zu sein und wirkliche Nachfolger zu werden, wahre und ernsthafte Jünger. Und ich danke dir, dass wir diese Beziehung mit dir leben können. Ich danke dir, dass du uns immer wieder deinen Willen auch offenbarst. Und ich danke dir vor allem und in allererster Linie, dass wir das niemals aus eigener Kraft machen müssen. Und dass du auch keine Punktetabelle führst. ja, wo wir mal wieder versagt haben, sondern dass du uns als liebender Vater aufnimmst und annimmst. Amen. Beim nächsten Lied habt ihr die Gelegenheit, das einfach auf euch wirken zu lassen und euch vielleicht auch ganz persönlich mit Gott nochmal auszusprechen und zu fragen, wo stehe ich eigentlich gerade an diesem Punkt?
ICF Reutlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-reutlingen.de.